Also wenn ich an ein Tiny House denke, dann sind das meistens so Ausbauten von Containern, die auf sehr wenig Platz eben sehr clever mit den Beschränkungen umgehen. Aber in der Realität sieht das auf dem Markt etwas anders aus und auch Einheiten mit 30, 40, 50 Quadratmetern, Anbauten an Bestandsgebäude oder Aufstockung von Mehrfamilienhäusern sind mit Tiny House Modulen möglich. Was man da machen kann, was das kostet und wie lange der Prozess auch dauert, das erklärt mir heute Florian von Schwörerhaus. Die machen nämlich nicht nur Fertighäuser, sondern auch Tiny Houses oder Flying Spaces, wie es da auch genannt wird. Und der wird uns jetzt mal durch das Thema führen. Ich bin jedenfalls gespannt und würde sagen, los geht's. Hallo Florian und schön, dass du gerade dabei bist. Sag mal, was ist eigentlich der häufigste Anwendungsfall, wenn bei euch jetzt ein Tiny House oder Flying Space, wie es ja dann auch genannt wird, angefragt wird?
Tatsächlich dauerhaftes Wohnen. Dauerhaftes Wohnen und dann oft entweder für ein oder zwei Personen. Für eine Familie ist oft ein bisschen eng. Klar, wenn man Module koppelt, mehrere Tiny Häuser, geht es auch. Aber häufig ist eben zwei Personen oder auch eine Person alleine. Meistens eben auch dann gleich vielleicht eine Nummer größer. Also nicht das typische Tiny House, wo man so im ersten Moment denkt, vielleicht mit 10 Quadratmeter oder 16 Quadratmeter, sondern eher größer, Richtung 40 und 50 Quadratmeter.
Das finde ich schon mal spannend und da habe ich direkt mehrere Folgefragen, aber vielleicht mal die erste, weil ich finde, das ist immer bei vielen so das gefühlte größte Hindernis, wenn es um dieses Thema geht. Was für Genehmigungen sind denn erforderlich, um jetzt ein Tiny House überhaupt auf privatem oder vielleicht auch öffentlichem Grund aufzustellen?
Ja, da muss man kurz differenzieren. Vielleicht noch beim Tiny House. Rede ich über ein Tiny House im Sinne von Kfz-Recht mit Rädern oder rede ich über ein Tiny House im Sinne von Baurecht? Das sind zwei komplett unterschiedliche Themenfelder in Deutschland. Was wir machen, ist Baurecht. Also das heißt, wir haben es da relativ einfach. Nämlich überall, wo in Deutschland ein Bauplatz ist, können wir auch ein Tiny House von uns aufbauen. Mal egal, ob das dann 20 Quadratmeter hat oder doch die 50 Quadratmeter. Und ich kann natürlich, wenn ich mich ans Baurecht halte, dann auch sehr individuell bauen.
Okay, und gibt es da so typische Probleme oder Hürden? Jetzt haben wir ja schon gesagt, wir kümmern uns um das, nicht das mobile Thema, sondern eher ums Baurecht. Gibt es da typische Probleme oder Hürden, die jetzt im Genehmigungsprozess auftauchen? Oder wie lange dauert das üblicherweise, bis man vom Bauamt jetzt die Genehmigung erhält? Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ja, auf meinem eigenen Grund und Boden nochmal meine Wohnfläche vielleicht einfach auch erweitern, sage ich mal, dadurch. Ne? Und das an Bestandsgebäude vielleicht sogar anbauen. Wenn ich jetzt irgendwie sage, ich habe hier ein Bestandsgebäude, vielleicht schon ein bisschen in Jahre gekommen und ich möchte aber trotzdem eine offene Küche haben und das baue ich mir in so ein Modul praktisch rein, was ich dann anbaue. Gibt es da bestimmte Hürden in so einem Genehmigungsprozess?
Also tatsächlich, auch da immer gleich unterscheiden, das eine ist der Anbau und das andere ist Freistehen. Das eine erweitert eine Wohnfläche, das andere schafft eine neue Wohneinheit mit Küche und Bad und Schlafzimmer. Das heißt, da macht man den ersten Blick ins Baurecht. Wie viele Wohneinheiten sind denn auf meinem Grundstück erlaubt? Wie viel Platz muss ich denn zu einer Grenze einhalten? Und wie sind denn zum Beispiel meine Dachformen? Das ist ein ganz typisches Thema, dass oft ein Flachdach gewünscht ist, weil es schick aussieht, aber ein Satteldach vorgeschrieben ist. Aber sobald man den Bebauungsplan hat oder uns übergibt, können wir den einmal querchecken. Dann weiß man schon, in welche Richtung es gehen kann. Und dann kann man entweder direkt einen Bauantrag stellen oder eine Bauvoranfrage. Die meisten Kunden machen direkt einen Bauantrag, weil dann hat man sich die Zeit der Bauvoranfrage gespart. Und man kann dann je nach Region zwischen 4 Wochen und 4 Monate für so einen Bauantrag rechnen. Also da sind die Ämter sehr, sehr unterschiedlich ausgelastet.
Okay, dann lassen wir die Genehmigung mal außen vor. Wie lange dauert das denn sonst generell in der Planungsphase? Jetzt von der Anfrage bis zum Aufbau und der Fertigstellung, wenn wir diese Genehmigungsphase mal rauslassen. Sagen wir mal, wir haben die jetzt schon, wir dürfen das schon, wir haben das schon mal im Vorfeld geklärt. Ich möchte jetzt, dass es losgeht. Wie lange muss ich da so einkalkulieren?
Also die Produktionszeit für so einen Flying Space liegt bei circa 4 bis 5 Wochen. Komplett voll ausgestattet. Davor habe ich aber so eine gewisse Vorlaufzeit. Hängt aus zwei Themen zusammen. Einmal unsere aktuelle Auslastung, das wäre aktuell so bei circa 5 Monaten. Aber auch die Entscheidungsfreudigkeit des Kunden. Es gibt Kunden, die wissen ganz konkret, was sie möchten und da kommt man sehr zügig voran. Und es gibt Kunden, die sind sehr unentschlossen, die brauchen auch mehr Hilfestellungen, mehr Beratung. Und da können schon mal mehrere Wochen bis Monate vergehen, bis man sich dann final entschieden hat, wie man es denn tatsächlich bauen möchte.
Ja. Kommt wahrscheinlich auch darauf an, um es mal salopp zu formulieren, wie viele Entscheidungsträger dann noch bei so einem Prozess involviert sind, sage ich mal, privat im Familienumkreis, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber gut, jetzt wird das wahrscheinlich eine Frage sein, wo du mir sagen kannst, ja, das ist so von bis und es kommt drauf an, aber vielleicht kriegen wir ja doch ein paar Zahlen da raus. Nämlich, was müsste man denn kalkulieren, um sowas zu erstellen, um sowas zu bauen, oder wie breit ist da im üblichen Anwendungsfall so die Kostenspanne? Also wahrscheinlich ist es nach oben ja relativ offen, ja, je nachdem, was da so gewünscht ist oder gemacht werden muss, und natürlich auch, wie groß es sein muss. Aber nehmen wir jetzt mal so eine Einheit, die so im 30 bis 40 Quadratmeter Bereich liegt, die freistehend ist, die man sich neu dahinsetzt für ein bis zwei Personen. Was müsste man da so ansetzen oder zur Verfügung haben oder letztendlich finanzieren müssen?
Also tatsächlich, wie du schon gesagt hast, von bis, große Fenster, kleine Fenster, viele Fenster, wenige Fenster, was für eine Ausstattung. Also da gibt es eine sehr, sehr große Spanne dazwischen, bis hin zum Ausbaumodul. Ne? Die meisten unserer Kunden fragen tatsächlich eher nach einem Modul, eher Richtung 50 Quadratmeter. Warum? 50 Quadratmeter kann ich an einem Stück noch transportieren, kommt bei Nacht ein Tieflader als Schwertransport. Und diese 50 Quadratmeter haben in der Raumaufteilung auch die Möglichkeit für eine 3,5-Zimmer-Wohnung. Ne? 3,5-Zimmer-Wohnung wird am meisten nachgefragt. Das ist das typische Schlafzimmer plus noch ein Gästezimmer oder Homeoffice und dazwischen liegen ein schönes offenes Wohn-Esszimmer, natürlich ein Abstellraum und eine Küche dazu. Ne? Das wird am allermeisten nachgefragt. Und da würde ich dann jetzt so bei zwischen ca. 160 bis 170.000 Euro liegen für ein Raummodul in der Größenordnung. Mit natürlich auch Heizung, Fußbodenheizung, Wärmepumpe, komplett fertig nutzbar. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind dann eben die Küche und die Möbel. Wobei die Möbel viele Kunden auch selber mitbringen, weil wir ja über ein richtiges, vollwertiges Gebäude sprechen. Ne? Aber klar, wenn ich das Gebäude kleiner baue, wird es auch günstiger und dann kostet es auch nur 120 oder 110 oder 130.000, je nachdem wie klein und was ich alles weglasse. Wobei tatsächlich das seltener vorkommt. Die meisten Kunden tatsächlich, also ich muss nochmal betonen, wollen die 3,5-Zimmer-Wohnungen, das ist am allermeisten nach.
Ja, das finde ich spannend, gerade dass man das auf dem Raum auch so gut unterbekommt, finde ich natürlich gut, weil da kann man natürlich den Grundriss ein bisschen freier planen, wie wenn man jetzt im Bestandsbau, sage ich mal, ist. Na, da wird das wahrscheinlich, wenn ich jetzt eine Wohnung kaufe mit 50 Quadratmeter, sind das ja im seltensten Fall 3,5 Zimmer. Das ist ja so die in Deutschland klassische 2-Zimmer-Küche-Bad-Wohnung. Sag ich mal.
Und das ist tatsächlich so, das geht, weil ich eben A, freistehend bin und eine längliche Bauform habe. Also ich bin ca. 4,35 Meter breit und 14,5 Meter lang. Und durch diese längliche Bauform habe ich mehr Wände zur Verfügung für Fenster, für Belichtung und ich kann die Räume cleverer anordnen. Und der Effekt ist immer die gleiche. Wenn die Kunden ein Musterhaus von uns besuchen mit 50 Quadratmeter, 3,5 Zimmer, dann sagen die immer das Gleiche, das Ding hat 60 bis 70 Quadratmeter. Es hat noch nie einer weniger als 60 Quadratmeter geschätzt. Weil eben die Lebensqualität von 60 bis 70 Quadratmeter vorhanden ist, weil alle Flächen funktional ineinander übergreifen. Und klar, jeder Quadratmeter, den ich an Baukosten oder an Fläche spare, spare ich an Baukosten. Und deswegen sind die 50 Quadratmeter auch so beliebt.
Bei euch ist ja der Übergang, also ich sage jetzt mal nicht fließend, aber euer Brot- und Buttergeschäft sind ja eigentlich auch Fertighäuser, also das größere Bauen, sage ich mal. Bis wohin spricht man denn so ein Tiny House eigentlich? Also bis wann? Wo ist da die Quadratmetergrenze, wo man das noch sagen kann?
Ja, das Wording ist hier ein ganz wichtiger Punkt, gerade auch die erste Frage am Anfang mit dem Thema Baurecht. Wenn ich zum Baurecht, zum Bauamt gehe und sage, ich will ein Tiny House, dann schlagen alle die Hände über den Kopf zusammen, weil sie gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Wenn ich aber von einem Mini-Haus spreche, von einem Mikrohaus, von einem kleinen Haus, dann wissen die Leute auf dem Bauamt, was gemeint ist, nämlich ein kleines Einfamilienhaus. Dafür gibt's Regelwerke. Und in dem Sinn gibt es tatsächlich keine scharfe Abgrenzung, wo man sagen kann, ab jetzt ist noch ein Tiny House, dann wird es zum Mikrohaus, dann zum Minihaus und dann zum Einfamilienhaus. Im Baurecht ist alles ein Einfamilienhaus und wenn es nur 20 Quadratmeter hat, solange es sich an die Bauvorschriften hält. Ne?
Ja, ich glaube, das ist auch deshalb so eine spannende Frage, weil einerseits, wie du sagtest, man kommt mit Tiny House und es ist vielleicht ein Bauamt, was es nicht tagtäglich auf dem Tisch hat, dann gehen da eh schon ein paar Augenbrauen hoch. Und der zweite Punkt ist so, dass, glaube ich, viele, die so an Tiny House denken, und so war das bei mir auch, die denken halt, ja, vielleicht so das, was nach einem Campervan kommt. Oder hier, ich wohne ja in Hamburg, ja, da gibt's dann durchaus mal den Plan, irgendwer holt sich einen Frachtcontainer und fängt an, den auszubauen und irgendwo in die Landschaft zu stellen oder was auch immer damit zu tun. Also ich glaube, das ist so das vorherrschende Gefühl, was man hat, wenn man sich das erste Mal damit beschäftigt, dass man so ein Tiny House hat. Wenn du natürlich jetzt kommst und sagst, nee, wir können da auch locker
50 Quadratmeter machen und es fühlt sich an wie 70 und das sind 3,5 Zimmer, dann ist man natürlich gleich, öffnet man da andere Türen, ne? Auch für Anwendungsfälle, die da vielleicht interessant sind. Aber vielleicht, weil ich es gerade auch so angesprochen habe, dieser, ich sag's mal salopp, Containerausbau, da sind wir aber euch weit von entfernt. Wie wichtig sind denn Baumaterialien und Energieeffizienz bei so einem Tiny House Projekt?
Genau. Also tatsächlich, das Bauqualität ist absolut entscheidend, weil ich will ja, dass das, sagen wir mal, Gebäude, dass das Flying Space, dass das Tiny House, dass das über Jahrzehnte Bestand hat. Bei einer richtigen Pflege, also gegebenenfalls mal eine Wartung oder ein Fassadenanstrich, kann das auch über 100 Jahre Bestand haben, ne? Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass wir von diesem, sagen wir mal, Know-how aus unserer Fertighausproduktion profitieren und keine Abstriche machen, sondern wir stellen in der gleichen Qualität, wie wir die Schwörerhäuser herstellen, stellen wir auch das Tiny House jetzt her. Und das ist auch das, was unsere Kunden verlangen. Wir haben oft Kunden, die waren vorher mal Probewohnen in so, sage ich mal, recht einfachen und schlichten Tiny Häusern, so selbst ausgebauten. Und die haben dann eigentlich eher eine Enttäuschung, weil die wollten sich verkleinern. Und da muss man sagen, wenn sich jemand heute verkleinert, der vorher auf 200 Quadratmeter gewohnt hat oder 180 Quadratmeter, für den sind 50 Quadratmeter richtig tiny, ja. Und das ist immer so der Blickwinkel, wo komme ich her? Komme ich vom Camperwagen, der ist riesig, komme ich aus einem großen Haus oder aus einem Zweifamilienhaus oder Einfamilienhaus, ist natürlich tiny. Und ich glaube, man sollte da auch bei der Qualität keine Abstriche machen, weil das rächt sich auch in den Unterhaltskosten. Wir reden bei uns immer für ein sehr energiesparenden Objekt. Wir haben eine Wärmepumpenheizung, wir haben Fußbodenheizung, wir sind super energieeffizient, ne? Und das sollte man auch sein, um auch da nicht, sage ich mal, noch Futter denjenigen zu geben, die sagen, Tiny-Häuser sind Energieschleudern. Und das stimmt ja in gewissem Maße, wenn ich da schlecht gedämmte Module hätte. Ja? Aber da sind wir weit von entfernt und wir achten ganz stark auch auf das Thema Nachhaltigkeit, dass ich mit Holz baue und dass ich einfach gesunde Baustoffe verwende, dass die Bewohner im Haus nachher gesünder werden, als sie vorher, sage ich mal, in anderen Häusern vielleicht über irgendwelche Ausdünstungen krank geworden sind. Und das hängt alles zusammen und da profitieren wir, wie gesagt, aus von dem Wissen, das wir haben über unsere Fertighäuser.
Jetzt möchte ich nochmal über Anwendungsfälle mit dir sprechen. Das ist jetzt gerade sehr der Case, dass es, sage ich mal, Eigennutzer sind, ne? Die sagen, ich möchte jetzt neu bauen und möchte mich da verkleinern oder vielleicht, wie gesagt, das, was ich zu Anfang angesprochen habe, ich möchte hier was anbauen, was vielleicht auch nochmal möglich ist. Jetzt gibt's noch zwei Anwendungen, die ich gerne mal mit dir besprechen würde. Das eine ist das Thema Ferienhaus, da könnte ich es mir nämlich auch noch immer gut vorstellen, ja, wenn man jetzt eine schöne Lage hat, da irgendwo nicht an Ostseenähe oder irgendwo, wo man schön auf den Berg blickt, dass man da schnell in Versuchung kommt, sowas mal hinzubauen. Das ist ja wahrscheinlich am Ende jetzt eine Genehmigungsfrage, was das Grundstück hergibt, aber weniger eine Frage für euch, sage ich mal, weil da der Unterschied ja eher gering ist. Ne? Da wird es vielleicht ein kleineres Häuschen oder es werden die 50 Quadratmeter, vielleicht wird die Ausstattung ein bisschen weniger groß gewählt, sage ich mal, das ist vielleicht gar nicht so das Thema, aber das finde ich natürlich auch immer spannend. Das Zweite, und da habe ich ehrlich gesagt das erste Mal von gehört, dass das überhaupt geht, und das finde ich ist für Großstädte vielleicht nochmal ein Thema, was gar nicht so bewusst ist, sind Gebäudeaufstockungen mit Tiny House Modulen. Das ermöglicht natürlich nochmal einen ganz anderen Anwendungsbereich jetzt in Großstädten wie hier in Hamburg, wenn ich mich umgucke. Und kannst du da vielleicht mal kurz ausholen, wie sieht da so ein Genehmigungsprozess aus, wie lange dauert das auch, wie bekannt ist das? Und was bietet das Verfahren vielleicht auch für Vor- und Nachteile gegenüber so üblichen Aufstockungen bei Mehrfamilienhäusern?
Also Aufstockungen, ja, machen wir auch. Da kommt auch sowohl dem Thema Urban Gardening ja entgegen, weil ich kann dann praktisch nicht das gesamte Stockwerk aufstocken, sondern nur einen Teil mit Modulen. Und dann habe ich noch Dachterrassen, Gemeinschaftsflächen oder eben, ja, ich kann mein eigenes Gemüse anbauen. Es hängt tatsächlich wie immer im Baurecht. Man muss ein Grundstück haben, wo ich aufstocken darf. Wenn das Grundstück nur 4 Vollgeschosse hergibt und es steht schon ein Haus mit 4 Vollgeschossen, dann wird es schwierig, da ein fünftes Modul oben drauf zu stellen, als fünftes Stockwerk. Klar, man kann es immer anfragen beim Bauamt, eventuell kriegt man auch mal eine Befreiung, aber da muss man eben tatsächlich wirklich im Baurecht das mit dem Bauamt besprechen, weil die meisten Gebäude, muss man einfach zugeben in Deutschland, die sind so hoch gebaut, wie man bauen dürfte. Also wenig Gebäude haben absichtlich nur 1-2 Stockwerke weggelassen. Das heißt, das Thema Aufstockung ist zwar in aller Munde, aber ist natürlich einfach nicht häufig machbar aufgrund des Baurechts. Es soll vom politischen Willen ja verbessert werden, dass man mehr aufstocken darf. Da soll es Erleichterungen geben. Sind wir gespannt. Angekündigt wurde es ja. Jetzt warten wir noch auf die Umsetzung, weil tatsächlich da wäre ein großes Potenzial, Vor allem auch, wenn sozusagen eine Wohnung oben entsteht, wird ja unten wieder eine Wohnung frei. Also es entsteht zusätzlicher Wohnraum, der eben mitgenutzt werden kann. Ne? Das ist so das Thema Aufstocken. Das andere ist das Thema Ferienhaus. Klar, man muss immer wieder wissen, bin ich auf dem Campingplatz, dann brauche ich was on wheels. Oder bin ich auf dem Baugrundstück, dann kann ich da ein richtiges Haus, ein Tiny House, ein Raummodul bauen. Das muss man im Grundsatz immer den Unterschied erstmal kurz kennen, weil so, wie man es in der Zeitschrift immer sieht oder auf Pinterest-Bilder, am Waldrand, am See, das sind natürlich, sage ich mal, Showbilder. Die gibt's so in Wirklichkeit nicht. Ich brauche die Flächen mit der jeweiligen Nutzungsverordnung in Deutschland. Ne? Aber gerade als Ferienhaus, auch als Ferienpark, wird's immer wieder nachgefragt, sobald es um die ganzjährige Nutzung geht. Da sind unsere Flying Spaces natürlich ideal. Wir haben jetzt erst im Schwarzwald bei Löffingen einen ganzen Park mit 36 Modulen eröffnet, wo man ganzjährig im Winter Wintersport und im Sommer eben ins Freibad oder den Tierpark nutzen kann. Und das ist natürlich für den Investor dann auch interessant, weil er einfach die geringen Unterhaltskosten hat und eine sehr hohe Qualität des Gebäudes. Und damit natürlich wiederkehrende Kunden, und dann muss er weniger Geld für Marketing oder Werbung ausgeben, weil die Kunden gerne wiederkommen.
Ja, das auf jeden Fall auch smart und clever. Also wie gesagt, ich finde diese Anwendungsbereiche einfach so interessant. Und dann, wie gesagt, die Erstellungsdauer, weil es einfach deutlich schneller passieren kann, als jetzt einen Massivbau da wieder hinzusetzen, je nachdem, wo das ist. Und natürlich dann auch, einfacher vielleicht machbar ist. Vielleicht da nochmal eine Frage, wie sind da die Anforderungen im Bau? Das Ganze wird ja irgendwie, sagtest du eben, ne, Schwerlasttransporter angeliefert, mit einem Kran vielleicht irgendwo hinbuxiert. Gibt's da so Sachen, wo du sagst, okay, ab da wird's schwierig, oder das war so das, wo die Kollegen in der Montage am meisten geschwitzt haben?
Also so Autobahnen und Bundesstraßen kann man eigentlich immer fahren, in der Regel auch jede Kreisstraße. Jetzt, wenn es dann runtergeht, sozusagen in die letzten 2 Kilometer im ländlichen Raum, ins Wohngebiet hinten links oder so, da muss man natürlich vor Ort die Strecke prüfen, kommt da ein großer Kran, kommt da ein Schwertransport rein. Wir hatten es natürlich auch schon, dass Kunden dann die Module geteilt haben. Wir haben 2x 25 Module geliefert und die vor Ort zu 50 Modulen zusammengesetzt. Ne? Also da kann man dann schon immer wieder mal tricksen. Manchmal ist gut, mit 2 kleinen Kränen zu arbeiten. Manchmal hat man einen sehr großen Kran und hebt es über das 3-geschossige Bestandsgebäude hinüber, hinten in den Garten. Davon bis gibt's da alles. Von dem her kann man auch so pauschal sagen, jetzt zu den Kosten, würde das jetzt 1.000 Euro oder 30.000 Euro kosten? Keine Ahnung. Das kommt vor Ort auf die Situation an. Erfahrungsgemäß, sage ich mal, für Transport, für Kran, für Straßensperrungen, so mit 10.000 Euro sollte man eigentlich mal immer rechnen. Wenn es günstiger wird, freut man sich. Es können aber tatsächlich auch 20.000 Euro zusammenkommen. Wichtig ist, dass wir eben im Vorfall wir alle Unterlagen kriegen, dass wir es im Vorfeld auch prüfen können.
Ja, vielleicht nochmal so, hast du noch so besonders exotische Fälle, die ihr mal umgesetzt habt, wo du sagst, das wird hier noch lange bei den Kollegen in Erinnerung bleiben?
Also immer wieder schön ist, wenn Kunden die Module verdrehen, also zum Beispiel ein Erdgeschossmodul und ein Obergeschossmodul haben und die dann um 90 Grad zueinander verdrehen. Da entsteht eine ganz spannende Architektur und durch das Verdrehen der Module entstehen auch oben Dachterrassen und unten überdachte Freisitze. Das sind natürlich einfach Dinge, so stellt man sich auch ein bisschen vor, wie wenn man die Legosteine einfach quer zueinander stapelt. Das sind daher spannende Themen. Hat jetzt so nichts mit dem klassischen Modulbau zu tun, wo ich ja immer die Dinger wie Schuhschachteln aneinander stelle. Da kommt jetzt richtig Architektur ins Spiel. Da braucht man natürlich den Kunden dafür, aber auch das Grundstück, weil wie gesagt, wir kommen immer wieder so ein bisschen ja aufs Baurecht. Ich muss einfach wissen, was ich wo darf, und das muss man ganz am Anfang schon klären.
Ja, da sage ich erstmal vielen Dank, Florian. Und ich sag mal, mir fehlt nur das Grundstück, aber nicht der Wille, da was Extravagantes dann drauf zu bauen und mit solchen Sachen zu experimentieren. Das finde ich, wie gesagt, sehr spannend. Und deshalb auch danke, dass du dir einmal die Zeit dafür genommen hast, mir das mal genauer zu erklären.
Gerne.
Was sind also unsere Urbio-Takeaways? Vielleicht erstmal, von dem einfachen Containerausbau ist man hier wirklich weit entfernt. Man kann energetisch sehr effizient eine 3,5-Zimmer-Wohnung auf 50 Quadratmeter bauen, für gut 160.000 Euro, weil man auch eben länglichen Grundriss hat und auf diese Modulbauweise zurückgreifen kann. Auch Anbauten an Bestandsgebäude oder Aufstockungen sind möglich. Gerade letzteres finde ich super spannend, auch so mal in der Praxis auch mal zu sehen. Aber für alles gilt natürlich, der Bebauungsplan muss es auch hergeben. Vielleicht noch ein guter Tipp aus der Praxis: Wenn man beim Antrag eher von einem kleinen Haus anstelle eines Tiny Houses spricht, kann es mit der Genehmigung auch schon mal etwas schneller gehen. Und auf jeden Fall sollte man auch die Anlieferung einmal im Vorfeld genau planen. Nicht, dass man hier auf den letzten paar hundert Metern scheitert. Ich habe Florian im Nachgang schon mal angedroht, in Anführungszeichen, dass ich da auch einige Fragen zu Fertighäusern habe, die ich gerne mal loswerden will. Kann also gut sein, dass wir ihn hier bald nochmal hören. Ich würde mich jedenfalls freuen. Ich hoffe auch, für dich war es spannend. Ich muss sagen, besonders als Ferienwohnung finde ich so ein Tiny House auch absolut grandios. Bevor ich ins Formulieren komme, würde ich aber sagen, das war's für diese Folge. Den Link zu den Tiny Houses von Schwörer, den findet ihr auch in den Shownotes. Und ich wünsche dir jetzt eine schöne Woche, einen erfolgreichen Tag und wir hören uns bald wieder. Mach's gut, bis bald. Ciao.